Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt. Im Namen des Herrn, des König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Esel füllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugten die Tat. Und darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörten, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. So reitet jetzt Jesus nach Jerusalem ein. Als König wird er überschwänglich gefeiert. Palmzweige werden geschwungen, die Obergewänder werden wie so als roter Teppich ausgebreitet. Und sie haben gesungen, Hosanna, haben wir auch gerade gesungen. Und gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn und des König Israels. Ich lebe in solche Filme immer so ein bisschen mit rein. Ja? Und ich habe mir gedacht, was wäre, wenn ich jetzt da dabei gestanden wäre? Damals, vor gut 2000 Jahren, was hätte ich gemacht? Ja? Ich hätte mich gefragt, was geht hier ab? Ja, also kenne ich, habe ich überhaupt Jesus gekannt damals? Ja, hätte ich mich dafür interessiert. Hätte dann vielleicht gefragt, wer ist überhaupt der Jesus, der hier da vorbeikommt? Und was macht man hier jetzt da so einen Aufwand? Hätte ich vielleicht mitgeschrien? Ja, vielleicht gab es da so ein paar Palmzweige umsonst. Ja, und dann hätte ich vielleicht mitgeschrieben, Hosanna, yeah! Und eine Woche später kreuzige ihn. Ja, wenn das gerade sowieso gerade dran war. Oder habe ich... Wäre ich vielleicht jemand gewesen, der vielleicht mehr verstanden hat? Der vielleicht diesen Jesus schon gekannt hat? Ich vielleicht auch verstanden habe, dass er vielleicht wirklich König ist. Aber was für ein König? Was für ein König wird er eigentlich verehrt? Denke ich, ist eher so ein irdischer König? Oder eher ein religiöser König? Oder vielleicht eher so ein moralischer, symbolischer König? Und wie wäre meine Einstellung vielleicht dann auch zu ihm? Würde ich das super finden? Oder würde ich mir vielleicht, so wie die Pharisäer, ihm eher den Tod wünschen? Je nachdem, wie man ja zu ihm steht. Und das ist jetzt heute auch genau die Frage auch an dich. Wer ist Jesus eigentlich für dich? Ist Jesus ein irdischer König? War Jesus ein irdischer König? Es gibt ja so viele Vorstellungen auch von Jesus und was einer über den denkt und was auch geschrieben wurde schon alles. In alle möglichen Zeitungen gibt es da Artikel über ihn. Und die große Frage ist ja, war er einfach ein irdischer König, der irgendwie durch Verrat und Intrigen dann einfach getötet wurde? Das haben ja auch viele gedacht. Und im Letzten ist ja auch König, irgendwie König der Juden. So wurde er genannt, so wurde es sogar später über sein Kreuz genagelt, stand drauf, König der Juden. Also falsch kann es auf jeden Fall nicht sein. Und wenn man jetzt sich in diese Zeit von damals ein bisschen reindenkt, er hatte die Hoffnung, es war eine Riesenhoffnung da, dass diese verhassten Römer, die das Land besetzt haben, dass sie rauswirft, dass Israel wurde mal erobert und jetzt müssen sie mit denen leben. Und die Römer, die durften ja schon echt einiges. Die durften Steuern erheben auf das Land, zum Teil auf jeden Kopf. Ja? Wenn man noch ein bisschen weiß, ja? Kaiser Augustus, Steuern und so. Ja? Das war alles da. Die mussten richtig Tribut zahlen. Da mussten sie für jegliche Waren, mussten sie immer irgendwelche Steuern zahlen. Und man konnte sogar irgendwelche Personen sogar nötigen und sagen, hey du, trag mir mal meine Sachen hier, meine Einkaufssachen heim. Ja? Konnte man machen. Ich bin Römer, du bist Israelit, ich bin Soldat, los, mach das. Ja, durfte man sich nicht dagegen wehren. Es gab natürlich schon eine gewisse Zusammenarbeit von den Juden mit dem Römischen Reich, also alles, was Religiöse betrifft, manche normale Sachen, die allgemeine Stadtverwaltung, das war dann schon okay. Aber sobald es ein bisschen weiter ging, war man immer von den Römern abhängig. Und wenn man sich dagegen dann irgendwie erhob, es gab ja dann auch Zeloten, die die Römer loshaben wollten, wurden diese Aufstände, sage ich jetzt mal, wurden immer mit brachialer Gewalt wurden die niedergeknüppelt. Und viele Leute starben da auch. Und da gab es eigentlich einen Riesenhass gegenüber diesen Römern. Wie gut, wenn da jetzt ein König kommt, der die da rauskickt. Und das Denken ist ja auch ganz tief verhaftet, wenn man jetzt in das Alte Testament auch reindenkt. Was hatten die Israeliten, was hatten die Juden für eine Vorstellung auch? Es war immer verknüpft auch mit echtem Land. Wenn ich Gott treu bin, hatte ich ein großes Reich. Wenn ich Gott untreu war, kam eine Besatzung gemacht, hat man Krieg verloren und man wurde verschleppt in alle Ecken. Wenn man so eine Karte sich anguckt, zum Beispiel wo David König war, das ist also die größte Ausdehnung, David, Salomo, so in der Richtung irgendwo, da hatten sie ein riesiges Reich. Das war hier, ja, kann man angreifen, ja, schöne Grenzen. Und ist ja dann logisch, dass die Leute auch dachten, ja, wenn jetzt ein Messias kommt, wenn jetzt ein neuer König von Israel kommt, dass der das wieder so zurückbringt. Der haut die Römer raus und dann wird das wieder so. So sind sie auch Verheißungen und da hat man sich auch dran festgehalten. Aber so war es eben nicht. Das Reich Gottes von Jesus war eben kein irdisches Reich. Es war nicht von dieser Welt. Und auch diese Dinge, die ja die Juden gut vor Augen hatten, sei es jetzt die Stiftshütte, sei es der Tempel, das waren ja immer Dinge, die konnte man anfassen. Und plötzlich wurde aber alles, was alttestamentlich auch greifbar war, wurde im Neuen Testament dann symbolisch alles dann auf Jesus auch hingedeutet. Das muss man einfach so vor Augen haben. Der Tempel wurde, ich sage jetzt mal nicht zum Spaß, irgendwann mal weggeräumt, sage ich jetzt mal, von den Römern. Es hat alles miteinander im Zusammenhang. Und von daher könnten die Juden das ja auch gar nicht anders verstehen, wo sie sagen, der Jesus, der muss doch ein irdischer König sein. Wir kennen das doch alles nur so. Warum soll es jetzt plötzlich anders sein? Selbst die Jünger, die ja 3 Jahre mit ihm zusammen waren, die haben irgendwie fest damit gerechnet, dass doch Jesus, dass der neue König wird. Warum sollte das irgendwie anders sein? Und erst nach der Auferstehung haben sie das dann kapiert. Spannend wird eben, wenn man dann genau diese Frage dann eben kam, als Jesus gefangen genommen worden ist und vor Pilatus geschleppt worden ist. Weil dann fragt nämlich Pilatus Jesus genau diese Frage. Und dann hören wir ja direkt von ihm, was er eigentlich gedacht hat. Er fragt ihn nämlich, bist du der König der Juden? Genau die Frage, also bist du irdischer König? Und dann sagt Jesus, mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von einer ganz anderen Art. Aber du bist doch ein König, hakt er dann der Pilatus nach. Und dann sagt er, du hast recht, ich bin ein König und dazu bin ich ein Mensch geworden, und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer sich von der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich. Er ist ein König, aber kein irdischer König. Ein König des Reich Gottes, das natürlich die Wahrheit als Grundlage hat. Und wie oft sagt Jesus auch, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Aber es war ein geistliches Reich. Ein unsichtbares Reich, ohne Grenzen. Auch wichtig dann natürlich auch für später, dass auch als auch das, der Glaube sich dann ausgebreitet hat. Und er hat auch ganz andere Machtstrukturen, dieses Königreich. Wer im Reich Gottes groß sein will, der muss dienen. Wer reich sein will, der gibt. Und der, wo mächtig sein will, der vergibt, weil ihm vergeben wurde. Und trotzdem war das alles so unfassbar für die, auch für die Jünger. Bei Judas geht man ja auch ein bisschen davon aus, einerseits hat er ihn aus Geldgier verraten, aber auf der anderen Seite vermutet man auch, dass er wahrscheinlich Jesus herausfordern wollte. Er wollte ihn dann irgendwie ein bisschen so in die Enge treiben und dass er dann einfach mal sagt, jetzt habe ich auch die Schnauze voll, ja, und jetzt lasse ich aber mal raus, dass ich hier Gottes Sohn bin und hau dann die Römer aus. Vermutet man, kann es natürlich jetzt nicht so festmachen. Und Jesus hat es aber immer wieder ja gesagt, ich werde sterben. und ich werde auferstehen. Aber die Jünger haben es einfach nicht gecheckt. Ja, dreimal kurz davor. Ja. Sie haben es nicht verstanden, weil sie so in diesem Irdischen auch gefangen sind. Aber für uns wird deutlich, er war definitiv, sagt Jesus von sich selber, er war kein irdischer König. Definitiv nicht. Können wir streichen. Jesus ist ein König, aber vom unsichtbaren Reich Gottes. Und da merkt man schon bei der Position, wir müssen uns schon ein bisschen entscheiden. Wer war Jesus? Entweder er war das, was er sagt, Gottes Sohn, Reich Gottes, oder er war irgendwie komplett irre, dass man sowas von sich behauptet. Irrer oder Sohn Gottes. Was dazwischen? Schwierig. Aber gehen wir mal weiter. Vielleicht war er ja ein religiöser König. Vielleicht war er einer der klassischen Religionsstifter. Halt einer der ersten. Mohammed kam danach, Buddha war noch viel früher, Konfuzius oder irgendwelche sonstige andere Leute, die irgendwelche Religionen gegründet haben oder sich überlegt haben, wie kann ich irgendwie zu Gott kommen? Weil das ist ja das Grundelement von Religion. Man sucht Gott, eigentlich ein gutes Anliegen. Und man überlegt sich durch Gebote, durch Regeln, durch Gesetze, wie kann ich dem Gott da oben, wie auch immer der aussieht, irgendwie nahe kommen. Das ist Religion. Und ist auch bei Jesus nicht irgendwie ähnlich gewesen? Hat er nicht irgendwie auch Gesetze, Gebote irgendwie aufgestellt? Hat er nicht Institution Kirche, in dem Fall natürlich die christliche Kirche, irgendwie auf den Weg gebracht? Irgendwie schon. Aber war das seine Absicht, in dem Sinne eine neue Religion zu gründen? Wenn er das wirklich gewollt hätte, hätte er Riesenmöglichkeiten gehabt. Er war ein schlaues Kerlchen. Ja, der hat schon mit 12 Jahren, hat er mit den Hohenpriestern schon diskutiert, dass die dachten, boah, was hat er von Wissen, wo kommt das her? Ja. Er war Rabbi, er durfte in Synagogen predigen, er durfte im Tempel predigen, durfte ja auch nicht jeder. Er war rhetorisch genial und er konnte die Menschen mit seiner Theologie überzeugen. Aber anstatt er diese Initiative ergreift und da richtig so einen oben drauf setzt, was tut er? Er legt sich mit allen ranghöchsten Juden an. Hohenpriester, sonstige Priester. Und jetzt nicht nur, um irgendwelche Missstände anzubringen, natürlich auch. Aber er macht deutlich, ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie jetzt dem Judentum nochmal eins drauflegt oder sowas. Ja, ich finde mal nochmal einen anderen Weg irgendwo. Ihr macht es ein bisschen falsch, ich zeige euch mal, wie es besser geht. Religion, irgendwie suchen nach Gott. Sondern er macht was radikal ganz anderes. Er hat vielleicht nur die Tempelreinigung vor Augen, ja, wo er richtig da die Leute raushaut. Ja, und dann fragen ihn ja auch wieder die hohen Priester, hey, woher nimmst du dir eigentlich das Recht, die Leute rauszuwerfen? Also wo ist deine Vollmacht? Und er antwortet, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was? Riefen da die Priester. 46 Jahre wurde in diesem Tempel gebaut und du willst das in 3 Tagen schaffen? Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen Körper. Er wollte also nichts übernehmen. Er wollte auch nichts neu gründen. Er wollte nicht irgendwie auch noch einen weiteren Weg zeigen, wie man irgendwie zu Gott kommt. Das wäre nämlich dann Religion. Und er wollte auch nicht einen neuen Tempel und auch keine neue Gebäude bauen. Sondern was macht Jesus? Er sagt, ich selber bin der Weg. Ich zeige euch nicht irgendeinen Weg. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Er zeigt nicht den Weg zu Gott, weil er Gott selber ist. Und das ist der Riesenunterschied zur Religion. Die anderen suchen alle und Jesus sagt, ich bin's. Und das ist ganz schön dreist. Und als er verhaftet worden ist und vor dem Hohenpriester stellt er genau diese Frage. Der Hohenpriester fragt ihn, sag uns, bist du der Christus, der von Gott erwählte Retter? Bist du der Sohn Gottes? Ja, du sagst es, sagt dann Jesus. Und ich versichere euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Empört zerriss der Hohenpriester sein Gewand und rief, das ist Gotteslästerung. Wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr habt es ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Wie lautet euer Urteil? Und sie riefen, er ist schuldig. Er muss sterben. Ein weiterer Rabbi, ein weiterer Anwärter vielleicht für den Hohenpriestertitel. Ey, mit dem hätten sie alle irgendwie leben können. Mit irgendjemand, der sagt, ich habe da noch eine weitere paar Gesetzchen, ein paar neue Überlegungen, wie man vielleicht hier das Judentum ausbauen könnte oder verschärfen oder was auch immer. Ich glaube, damit hätten sie alles leben können. Aber was er bringt, dass er sagt, ich bin Gottes Sohn, da war Ende Gelände. Da war Schluss. Das heißt, Jesus ist kein Religionsstifter, sondern er ist damit eben auch kein religiöser König. Nee, er beansprucht selbst, Gott zu sein. Und das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und fällt auch heute noch komplett aus dem Rahmen eigentlich der Religionen. Damals eben wie heute. Und da merken wir schon, wir müssen uns auch hier, wird es deutlich, wie stark wir uns entscheiden müssen. Entweder ich sage, stimmt, Jesus war wirklich das, was er von sich behauptet. Gottes Sohn. Er ist der Weg. Ich muss nicht Gott suchen, er ist es. Oder er ist so durchgeknallt und so kurz vorm Wahnsinn. Aber was dazwischen? Geht nicht. Wenn ich ihn ernst nehme, dann entweder so oder so. Okay, vielleicht ist er aber ja eher so ein moralischer Typ so. Ja? So ein Gutmensch, ja? So ein Weltverbesserer. Er hat immerhin den Hunger besiegt, hallo? Ja? Und er besiegt Krankheiten. Irgendwie hat er es auch geschafft, sogar manchmal den Tod zu überwinden. Er war doch irgendwie auch der Rufer der Armen, richtig, der Schwachen. Heute würde man sagen, also wenn er heute, das wäre das optimale Aushängeschild, ja, für Toleranz, Klimaschutz, Gleichberechtigung und Weltfrieden gleichzeitig. Ja? So Jesus-Pantoffeln hat er ja schon an, ja? Sieht eh schon aus wie ein Hippie, wäre optimal. Ja? Und dann spricht er ja auch noch so schöne Worte in die Bergpredigt. Wo man sich sofort denkt, ja, das ist doch so der Ursprung des Humanismus fast schon. Irgendwo kommen ja die Wurzeln auch her. Das war bestimmt irgendwo bei ihm. Der hat es halt irgendwie gut gemeint und hat ein paar schlaue Sprüche gesagt. So ein netter Mensch von nebenan. Aber ging es ihm wirklich um Moral? Ging es Jesus darum, einfach mal so ein paar nette Sachen nochmal zu sagen, guck mal, so kann man ein bisschen gut miteinander leben? Ich sag mal auch, keine Frage. Aber wenn man mal schaut, was Jesus in seiner Spitze gesagt hat, dann merken wir, ups, nehmen wir mal die Bergpredigt, die ja immer gern so rangezogen wird. Was sagt er da? Liebe deine Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das ist keine normale Moral, keine normale Ethik. Das ist, wie soll sowas gehen? Das ist einzigartig auch in der Ethik. Und wenn es einer so gedacht hat, dann ist meistens gescheitert dann in der Praxis. Gandhi wäre da so ein Beispiel dafür. Der hat so ähnlich gepredigt, aber dann daraus sind dann die Riesenkriege entstanden. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Sagt Jesus. Wenn du eine Frau nur ansiehst und sie begehrst, hast du die Ehe schon gebrochen. Du sollst nicht töten, habt ihr gehört. Ich aber sage euch, wer zu seinem Bruder sagt, du Schwachkopf, der hat das Gericht schon verdient. Einzigartig. Das hohe Maß, das hohe Level seiner Ethik. Und viele haben dann gesagt, ja gut, das war so eher eine theoretische Überforderung. Dass man halt es irgendwie so ein bisschen hoch macht, dass man wenigstens unten einigermaßen ankommt. Ja, gibt es Ethiken, wo das drinsteht. Was ist aber, wenn Jesus das sehr ernst gemeint hat? Wenn er gesagt hat, genau so. So ist es gedacht. Und es geht eben dann weit über unser normales Moralverständnis hinaus. Und da wird schnell deutlich, das kann man doch gar nicht schaffen. Das ist ja unmenschlich. Stimmt. Vielleicht hat er es gerade deswegen gesagt. Es gibt noch so eine andere Geschichte, wo das noch deutlicher wird. Da kommt so ein reicher Jüngling zu ihm und sagt, Jesus, ich habe alles gemacht. Ja. 10 Gebote, rechts, runter, rechts, links, quer, habe ich alles gemacht. Ja. Also ich wüsste gerade nicht, was ich noch besser machen soll. Und Jesus sagt, hey, super, cool, Moral, Ethik, eins. So nach dem normalen Bild des damaligen Juden. dann verkauf doch jetzt alles und folg mir nach. Wow. Ja. In der Bibel steht, und er ging traurig davon. Und jetzt kommt aber was Spannendes, dass dann seine Jünger zu ihm kommen und sagen, ja du Jesus, das kannst du nicht machen, der arme Kerl, guck mal, wie der wieder da wegläuft, ja, der ist ja ganz traurig. Ja. Wenn das der Standard ist, ja, dann kann doch kein Mensch in den Himmel kommen. Und dann sagt Jesus, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Man merkt, diese Ethik, diese Moral, wo Jesus vorgibt, funktioniert nur in Verbindung mit dem Bergprediger. Die Bergpredigt funktioniert nur in Verbindung mit dem Bergprediger. Losgelöst von ihm ist es völlige Utopie. Und Jesus war jetzt nicht nur einer, der das halt nur so gesagt hat und sich dann vom Staub gebracht hat, so quasi, ich habe mal eine coole Idee gehabt, schaut mal, wie er damit zurechtkommt, sondern Jesus stirbt am Kreuz und lebt dann seine Ethik, indem er sagt, zu den Menschen, die ihn gerade gekreuzigt haben, die ihm gerade so die Nägel durch die Hände geschlagen haben, sagt er zu ihnen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Feindesliebe. Mörderliebe, müsste man fast schon sagen. Und jetzt gerade so vor einer Viertelstunde passiert oder vielleicht vor einer Stunde. Also nicht irgendwas, und guck mal, wie du drankommst. Das ist Realität. Und man muss sich ja überlegen, hätte er jetzt einfach so eine hohe Moral halt, so als Moralapostel, der Anfänger der Moralapostel gewesen wäre, dann wäre es doch auch viel sinnvoller gewesen, er wäre nur 30 Jahre da geblieben und hätte jedem auch gezeigt, wie es irgendwie richtig funktioniert und stirbt, ich sage jetzt mal nicht einfach. Aber es war eben überhaupt nicht seine Absicht, irgendwie jetzt hier mordsmäßig irgendwie eine nette Moral zu erfinden. Es kommt natürlich bei raus, aber eine ganz andere. Er ist kein moralischer König, dass er für das auf die Welt kommen ist. Und dann wird auch wieder deutlich, dieser hohe Maßstab, den er gibt, er lässt uns nicht damit allein. Er steckt zwar hohe Maßstäbe, aber er geht dann eben nicht, sondern er stirbt am Kreuz, stirbt er dann auch für die Dinge, die wir nicht gebacken bekommen. Für alles, was so schwierig ist, schon im Gedanken sündfrei zu sein, wie soll das funktionieren? Kann nicht gehen, ohne dass ich Jesus habe. Und er sagt, ich sterbe für alles, was ihr nicht schafft. Weil dieser hohe Anspruch, der da steht, das ist nicht irgendwas Erfundenes. Das ist der Maßstab Gottes. Der sagt, hey, ich möchte, dass ihr sündlos seid. Ich möchte, dass ihr in Gedanken und Taten rein seid. Und das ist der Maßstab. Liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Puh. Und Jesus sagt, ich sterbe für euch, dass ihr das, was ihr auch nicht schafft, dass das für euch vergeben wird. Und natürlich auch, dass ihr dafür die Kraft bekommt, das zu tun. Und da merken wir jetzt auch wieder, ich muss mich da irgendwie entscheiden. Entweder er war der Sohn Gottes, der diesen Maßstab sagt, aufrecht erhält und auch für alles dann auch stirbt, weil er sündlos war und weil er Gottes Sohn war, oder er war echt ein komplett durchgeknallter Typ. Was dazwischen? Geht nicht. Auf unserem Anspruch selber, den Jesus hier aussagt. C.S. Lewis, das kennen sicherlich viele von euch, der hat die Chroniken von Narnia geschrieben, der hat mal einen schönen Zitat gesagt, entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes oder ein Verrückter oder etwas Schlimmeres. Du kannst ihn als Narren zum Schweigen bringen, du kannst ihn anspucken und als Dämon töten oder du kannst zu seinen Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber lass uns nicht mit einem abschätzigen Quatsch daherkommen, dass er ein großartiger menschlicher Lehrer ist. Das hat er uns nicht offen gelassen. Das hatte er nicht vor. Das Dazwischen gibt es nicht. Entweder er war wirklich Sohn Gottes, kein Religionsstifter, auch kein irdischer König, der irgendwie ein bisschen daneben gedappt ist, sondern er war Sohn Gottes. Oder er war ein Irrer. Dann müsst ihr euch entscheiden. Wenn man jetzt nochmal dieses Bild sieht, wie Jesus da als König daherkommt nach Jerusalem. Und wenn man es auch ein bisschen nochmal zusammenfasst. Warum sollte er auch eine Weltherrschaft anstreben als irdischer König? Ihm gehört doch die ganze Welt. Er hat sie sogar gemacht. Er muss auch keinen neuen Weg als Religionsstifter irgendjemand zeigen, weil er ist selber der Weg. Und er muss auch keinen Moralapostel spielen, der irgendwelche Maßstäbe hochsetzt, die er selber nicht erfüllt, sondern er sagt, ich bin doch selber das Leben. Richtet euch nach mir. Ich gebe euch die Kraft und ich gebe euch auch die Vergebung. Und deswegen passt es so schön zusammen, wenn Jesus von sich selber aus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ende Gelände. Und da können wir uns jetzt wenden und reiben. Du kannst schon irgendwie vom Leib halten, diesen Jesus. Wir können argumentieren, wir können Emotionen hochquellen lassen. Aber dieser Anspruch, den Jesus von sich selber behauptet, ich bin der Sohn Gottes, König dieser Welt, dieses unsichtbaren Reiches, der steht. Und der nächste Schluss ist natürlich dann auch, wenn Jesus der König ist, über die ganze Welt, über jeden Einzelnen von uns, dann möchte Jesus auch nicht irgendwie ein bisschen von uns. Wenn er der König von allem ist, will er dich ganz. Und das ist die Entscheidung, die es heute gibt. Ist für dich Jesus der Sohn Gottes, der dir alle, die die Kraft gibt, hier zu leben? Oder ist er für dich ein komplett durchgeknallter Irrer? Dazwischen gibt es nichts. Ich will beten. Herr Jesus, es ist manchmal so, ja, so strange, wenn man das so hört, wenn ich mich selber reden höre, was du für einen Anspruch hast. Aber dass du wirklich auch der Sohn Gottes bist. Und ich möchte mich hier einfach auch ganz klar zu sagen, Herr Jesus, du bist mein König. Und du siehst auch, wenn man jetzt hier vielleicht der ein oder andere hier auch steht und sagt, keine Ahnung, Herr Jesus, hilf mir. Und leih du da jetzt die Gedanken auch. Und Herr Jesus, du siehst vielleicht auch jemanden, der sagt, Herr Jesus, ich möchte, dass du mein König bist. Ich glaube mir, dass du ein Irrer bist. Ich glaube, dass du wirklich Gottes Sohn bist, mit allen Ansprüchen. Und deswegen möchte ich dir mein Leben auch geben. Und das kann jeder für sich auch so im Stillen einfach auch sagen. Jesus, du bist der König der Welt. Du bist der König auch über mein Leben. Komm du in mein Leben und veränder du mein Leben. Und dazwischen gibt es nichts. Herr Jesus, komm du in mein Leben. Amen.